NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zu diesem Echo des Tages und das sind heute unsere wichtigsten Themen. Kampf gegen Krebs. In den USA wird erstmals eine Gentherapie zugelassen. Brexit-Verhandlungen. Auch die dritte Runde endet ohne Fortschritte. Dazu auch unser Kommentar. Reformen für den Arbeitsmarkt. Frankreichs Regierung hat heute ihre Pläne vorgestellt. Kampf gegen den IS. Im Irak verliert die Terrororganisation immer mehr an Boden. Syrische Flüchtlinge. De Maizière will den Familiennachzug weiter aussetzen. Und wir beginnen in Texas mit der Lage in den Überschwemmungsgebieten. Das Wasser steigt immer noch. Nur in wenigen Orten zeichnet sich langsam eine Besserung ab. Doch schon jetzt ist klar, dass die Menschen noch lange mit den verheerenden Schäden zu kämpfen haben, die der Sturm Harvey angerichtet hat. Hochbrisant ist die Lage im Nordosten von Houston. In einem überspülten Chemiewerk gab es 2 Explosionen. Aus Washington berichtet Gabi Biesinger.
Breaking News am frühen Morgen in Texas, als aus einem Chemiewerk des französischen Konzerns Arkema in Crosby, nördlich von Houston, plötzlich Flammen schlagen und schwarzer Rauch aufsteigt.
Fox News Alert, 2 explosions rocking a chemical plant. When you're looking at a glow from those explosions, it's in Crosby, Texas.
Die Detonationen kamen nicht unerwartet. Ein gutes Dutzend Polizisten klagten nach dem Einatmen des Rauchs über Beschwerden. Seit Freitag hatte das Gelände der Chemiefirma unter Wasser gestanden. Am Sonntag fielen die Kühlanlagen aus und am Mittwoch waren vorsorglich alle Menschen im Umkreis von 2 Kilometern in Sicherheit gebracht worden. Arkema hatte gewarnt, sobald das organische Peroxid zur Plastikherstellung sich erwärme, könne es zu Detonationen und Bränden kommen. Rich Renard von der Betreiberfirma bemühte sich auf einer Pressekonferenz zu erklären, der Rauch sei ungefährlich.
This isn't a chemical release.
Wir haben keinen Ausstoß von Chemikalien, es ist bloß ein Feuer. Der dabei entstehende Qualm kann Augen und Lungen reizen, wenn man ihn einatmet, aber nicht mehr als ein ganz gewöhnliches Feuer. Man sei mit den Behörden übereingekommen, das Feuer ausbrennen zu lassen. Es könne aber zu weiteren chemischen Reaktionen kommen. Wir sind gemeinsam mit den Behörden der Meinung, alle Menschen aus der Gefahrenzone gebracht zu haben und dass durch weitere Brände niemand gefährdet wird. In Louisiana traten in einigen Gegenden weitere Flüsse über die Ufer. Straßen mussten gesperrt werden. Gouverneur John Edwards erklärte, die Lage sei ernst, aber man stehe bislang besser da als befürchtet. Obwohl Harvey an Stärke verloren hat, kämpften die texanischen Städte Port Arthur an der Grenze zu Louisiana und Bowman weiter mit steigendem Wasser. Hier fielen innerhalb von 24 Stunden 66 Zentimeter Regen. Auch im überfluteten Houston ist Entspannung nicht in Sicht, obwohl der Regen dort aufgehört hat. Geschätzt 1/3 der Millionenstadt steht unter Wasser. Und das wird nun, fast eine Woche nachdem die dreckige Brühe sich in den Straßen gesammelt hat, zu einer Gesundheitsgefahr, warnt Anthony Fauci vom Nationalen Institut für Allergien und Infektionen.
When you have, as we've seen there, inevitable sewage contamination of water,
wenn die Menschen dem Wasser, das sich mit Abwässern vermischt hat, ausgesetzt sind, werden sie von allen möglichen Bakterien befallen und können Durchfall bekommen. Das ist für viele harmlos, aber für ältere, kranke und schwache Menschen kann das sehr gefährlich werden.
People with chronic conditions, they can wind up being very serious.
Die US-Marine hat angekündigt, die Schiffe USS Kearsarge und USS Oak Hill vor die Küste von Texas zu schicken. Sie sollen die Behörden bei den Bergungs- und Rettungsarbeiten unterstützen.
Im Kampf gegen den Krebs gehen die USA jetzt neue Wege. Weltweit zum ersten Mal ist dort eine Therapie zugelassen worden, die mit genmanipulierten körpereigenen Zellen arbeitet. Die Gentherapie soll gegen eine Form von Blutkrebs eingesetzt werden. Aus Washington Martin Ganzelmeier.
Das ist ein historischer Schritt, sagte der Chef der amerikanischen Arzneimittelbehörde Scott Gottlieb. Die Zulassung der Gentherapie des schweizerischen Pharmakonzerns Novartis in den USA gilt zunächst nur für Kinder und Jugendliche bis 25, und zwar für jene, die an ALL erkrankt sind, der akuten lymphatischen Leukämie. Jedes Jahr werden über 3000 Kinder und Jugendliche in den USA gegen diese Art von Leukämie behandelt. Bei 85% von ihnen sind herkömmliche Methoden wie die Chemotherapie erfolgreich. Doch etwa 15% starben bisher. Für sie ist die neue Gentherapie die letzte Hoffnung, betont der Direktor des Krebszentrums der University of Southern California, Dr. David Agus, im Sender CBS.
It's a pretty amazing new treatment where they take the white cells.
Es ist eine erstaunliche neue Behandlungsmethode. Man nimmt die weißen Blutzellen aus dem Körper eines an Leukämie erkrankten Kindes. In einem Labor in New Jersey werden diese Zellen gentechnisch so verändert, dass sie den Blutkrebs angreifen, wenn sie wieder im Körper des Kindes sind. Bei etwa 80% der Kinder wurde der Krebs besiegt.
And about 80% of these children go into remission.
Als eine der ersten Patientinnen wurde Emily Whitehead vor 6 Jahren an der University of Pennsylvania mit Gentherapie gegen ihre Leukämie behandelt. Alle herkömmlichen Methoden hatten versagt. Ihre verzweifelten Eltern entschieden sich für die experimentelle Gentherapie. Mit Erfolg. Seit 6 Jahren lebt Emily frei von Krebs und gilt als geheilt. Auch den 19-jährigen Mitchell Carbon hatten die Ärzte schon fast aufgegeben. Nach nur einer Infusion mit weißen Blutzellen aus seinem eigenen Körper, die gentechnisch so umprogrammiert wurden, dass sie die Krebszellen attackieren, besserte sich sein Zustand deutlich.
Just the fact that I even get a future is just.
Dass ich jetzt überhaupt eine Zukunft habe, ist total außergewöhnlich. Eigentlich sollte ich nicht mehr leben.
I shouldn't be alive right now.
Bisher wurde die neue Behandlungsmethode gegen die akute lymphatische Leukämie bei 63 krebskranken Kindern und Jugendlichen getestet. Bei über 80% von ihnen zeigte die Gentherapie schon innerhalb von 3 Monaten eine positive Wirkung. Allerdings kann es auch zu Nebenwirkungen kommen, unter anderem schwere Infektionen, starkes Fieber und Nierenprobleme. Und der Pharmakonzern Novartis verlangt pro Behandlung etwa 400.000 Euro. Dennoch spricht Dr. Steven Rosenberg vom Nationalen Krebszentrum in Bethesda, Maryland, von einem wichtigen Meilenstein im Kampf gegen Krebs. Wir verstehen jetzt, warum Patienten, die erfolgreich behandelt wurden, den Krebs besiegt haben. Mit diesen Erkenntnissen werden wir deutliche Fortschritte in den nächsten Jahren erleben. Und zwar nicht nur bei Leukämie, sondern auch bei anderen Krebsarten ist Rosenberg überzeugt. Zum Beispiel bei Brust- und Eierstockkrebs sowie Lungen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Auch in Europa könnte die Gentherapie gegen den Blutkrebs ALL noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Vorausgesetzt, die Europäische Arzneimittelbehörde gibt grünes Licht für die Zulassung.
Bei Scheidungsverhandlungen ist die Stimmung naturgemäß eher gedämpft. Und so darf man sich auch nicht wundern, dass jetzt bei den Brexit-Gesprächen zwischen der EU und Großbritannien die kritischen Töne überwiegen. Was zum Beispiel EU-Kommissionschef Juncker von den britischen Positionspapieren hält, hatte er schon am Dienstag sehr deutlich gemacht. Kein einziges stelle ihn zufrieden, enorm viele Fragen blieben noch offen. Die Briten wiederum beklagten sich bitter über zu wenig Flexibilität auf der EU-Seite. Heute ging in Brüssel die 3. Verhandlungsrunde zu Ende. Und zwar, wie Sebastian Schöbel berichtet, mit einem wenig harmonischen Ausklang.
Es knallte gewaltig, und zwar nicht nur hinter verschlossenen Türen. EU-Chefverhandler Michel Barnier wirkte merklich verärgert, als er verkündete:
Nous n'avons enregistré aucun progrès décisif sur les sujets principaux.
Zu den entscheidenden Fragen gebe es bisher noch immer keine Einigung. Zwar seien einige Themen inzwischen klarer, so Barnier, der Status von Grenzpendlern zum Beispiel oder die Anrechnung von Ansprüchen im sozialen Sicherungssystem oder wie man mit laufenden Verfahren beim Europäischen Gerichtshof umgehen will. Auch in der Nordirland-Frage und dem Erhalt der Reisefreiheit sei man sich näher gekommen. Doch das reiche alles nicht, sagte Barnier.
Au rythme actuel.
Wir sind weit davon entfernt, ausreichend Fortschritt zu sehen. Derzeit kann ich dem Europäischen Rat nicht empfehlen, dass es Verhandlungen über die zukünftige Beziehung zwischen Großbritannien und der EU beginnt. Diese Entscheidung soll zwar erst Ende Oktober fallen, doch Barnier machte schon jetzt, knapp 2 Monate vorher, klar, so wird das nichts. Am heftigsten tobt der Streit um die Austrittsrechnung. Mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch nahm Barnier zur Kenntnis, dass die britische Regierung bereits eingegangene finanzielle Verpflichtungen nun doch nicht erfüllen will. Weder bei der europäischen Unternehmensförderung noch der Entwicklung umweltfreundlicher Infrastrukturprojekte oder bei Hilfszahlungen an Partnerländer wie der Ukraine oder in Afrika. Das sei gegenüber den Steuerzahlern der restlichen 27 EU-Länder nicht fair, schimpfte Barnier. Großbritanniens Chefverhandler David Davis aber drehte den Spieß einfach um. Auch er habe eine Verantwortung, nämlich gegenüber den britischen Steuerzahlern.
It's fair to say across the piece we have a very different legal stance.
Wir haben da juristisch sehr unterschiedliche Auffassungen. Also müssen wir alle Forderungen der EU prüfen, um zu sehen, welche davon zutreffend sind.
Are correctly codified.
Bis wann das passieren wird, sagte Davies nicht. Für die EU aber steht fest, viel Zeit bleibt dafür nicht. Der ohnehin ambitionierte Brexit-Zeitplan wird mit jedem Tag schwerer einzuhalten. 29. März 2019, Schlag Mitternacht ist Schluss, erinnerte EU-Chefverhandler Barnier sein Gegenüber und ließ durchblicken, seine Geduld wird deutlich früher aufgebraucht sein. Ob ihn die britische Haltung denn verärgere, wurde der Franzose schließlich noch gefragt. Wenn ich wütend wäre, würden Sie das merken. Ich bin ungeduldig und entschlossen.
Aus London berichtete Sebastian Schöbel. Aus Brüssel berichtete Sebastian Schöbel. Kaum Fortschritte in kaum einer Frage, eine Annäherung bei den Brexit-Verhandlungen. Vor allem Großbritannien muss sich endlich bewegen, meint Karin Bench in ihrem Kommentar.
Brexit-Verhandlungen ohne Ergebnisse sind wie ein Fußballspiel ohne Tore. Langweilig. Es reicht nicht, dass sich die Chefs am Verhandlungstisch, Michel Barnier für die EU und David Davis für Großbritannien, einmal im Monat auf die blaue Bühne der EU-Kommission stellen und wortreich verkünden, dass sie sich wieder einmal auf nichts Wesentliches einigen konnten. Okay, in der schwierigen Grenzfrage zwischen Irland und Nordirland scheint es zumindest eine sanfte Annäherung zu geben. Pendler, Reisende und Waren sollen sich auch nach dem Brexit möglichst reibungslos vom EU-Mitglied Irland in das künftige Nicht-EU-Mitglied Nordirland und wieder zurückbewegen können. Doch was da nun ganz konkret geplant ist, das haben Barnier und Davis nicht gesagt. Einen Durchbruch scheint es hier also auch noch nicht zu geben, sonst hätten die beiden das wohl als großen Erfolg verkauft. Eine Katastrophe ist allerdings, dass Briten und EU-Vertreter in den wichtigsten Punkten noch immer keinen Fortschritt erzielt haben. Ja, nicht einmal eine Annäherung. Und das 5 Monate nach dem offiziellen Start der Brexit-Verhandlungen und immerhin schon 3 Gesprächsrunden. Sollte das eine Verhandlungstaktik sein, unter dem Motto, wir machen die anderen mit immer gleichen Argumenten so lange mürbe, bis sie platt am Boden liegen und bereit für Zugeständnisse sind, dann ist das eine schlechte Taktik. Statt Spielchen zu treiben, müssen endlich ehrliche Verhandlungen her. Das gilt vor allem für die Briten, die anfangs völlig planlos waren und keine Konzepte in der Aktentasche dabei hatten und nun die EU-Verhandler in Brüssel mit immer neuen Arbeitspapieren zuschütten. Damit der Brexit nicht im Chaos endet, muss nun endlich Klarheit her in den grundsätzlichen Fragen. Bei den künftigen Rechten von EU-Bürgern, die in Großbritannien leben, und Briten, die in der EU zu Hause sind. Und bei den umstrittenen Geldforderungen muss nun endlich mal ein ernstzunehmender Vorschlag aus London kommen. Bewegt sich in den kommenden 2 Gesprächsrunden Mitte September und Anfang Oktober nichts, drohen die Brexit-Verhandlungen komplett festzufahren. Und das wäre fatal mit Blick auf den eh schon knappen Zeitplan bis Ende März 2019, den tausenden Gesetzen und zehntausenden Vereinbarungen, die bis dahin noch auseinandergeknotet werden müssen. Die EU und Großbritannien, beide brauchen das Gleiche. Keinen Stillstand, sondern Fortschritt. Und wenn dann die ersten Tore fallen, kommt auch endlich Spannung ins Spiel.
Karin Bench kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Die Franzosen verabscheuen Reformen. Das hat Frankreichs Präsident Macron gesagt und damit auch das Problem beschrieben, vor dem er steht. Einerseits ist er mit großem Vertrauensvorschuss ins Präsidentenamt gewählt worden, damit sich etwas ändert in Frankreich. Andererseits aber sorgt schon die Ankündigung von Wirtschaftsreformen für Proteste. So auch heute, als der Präsident sein bisher wichtigstes Reformprojekt vorstellen ließ, die Arbeitsmarktreform. Eine Lockerung der Regeln soll mehr Jobs bringen. Aus Paris berichtet Barbara Kostolnik.
In der französischen Regierung ist man sich der Tragweite der Reformen wohl bewusst, aber man ist doch fest entschlossen.
Notre pays ne peut pas ne pas bouger.
Betont Premier Edouard Philippe, Frankreich kann es sich nicht leisten, sich nicht zu bewegen. En Marche, die Präsidentenbewegung, will den Franzosen also Beine machen mit der Reform des Arbeitsrechts und dem einen Ziel. Wir müssen uns der Tatsache bewusst werden, dass es in Frankreich seit Jahrzehnten eine Massenarbeitslosigkeit gibt. Diese Massenarbeitslosigkeit muss im Zentrum der geplanten Transformation stehen, um unser Land zu heilen.
Pour réparer le pays.
Heilung durch Umwälzung, aber nicht in der Konfrontation mit Gewerkschaften und Arbeitgebern, sondern im Sozialdialog. Die 5 Verordnungen, deren Inhalt heute enthüllt wurde, sind aus dem Gespräch entstanden und sollen zu Gesprächen führen.
Malgré l'urgence de la situation,
obwohl die Zeit drängt, haben wir versucht, mit allen zu reden, um Vertrauen aufzubauen.
Notre confiance.
Im Kern geht es um Garantien für Arbeitnehmer und um Sicherheit für Arbeitgeber. Die einen sollen keine massiven Entlassungen fürchten müssen, die anderen einfacher auf die Anforderungen der Märkte reagieren können. Wirksamkeit ist das eine Schlagwort, Vereinfachung das andere. Die Ministerin nennt die Transformation eine Wette auf die Zukunft. Es ist eine Wette auf die kollektive Intelligenz von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und ihren Vertretern. Wir ändern nicht einfach das Arbeitsrecht, sondern den Geist dahinter. Besonders im Visier die kleinen und mittelständischen Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern. In diesen Unternehmen dürfen Arbeitnehmervertreter künftig gewählt werden, selbst wenn sie keiner Gewerkschaft angehören. Wir wollen den Sozialdialog befeuern, aber die Realität ist, dass in diesen Unternehmen nur 4% Gewerkschaftsvertreter aktiv sind. Sprich, in den kleinen Unternehmen gibt es quasi keinen formalen Austausch zwischen Arbeitnehmern und den Chefs. Künftig soll man sich auch leichter auf Arbeitszeiten und Bezahlung einigen, Unternehmer nach Auftragslage besser einstellen und entlassen können, allerdings in enger Absprache mit den Gewerkschaften. Der Chef der Arbeitgebervereinigung, Pierre Gattaz, zeigte sich vorsichtig optimistisch. Diese Reform erscheint uns als eine interessante Etappe, die wichtig ist, um Unternehmen, Beschäftigte und unser Land voranzubringen. Premier Edouard Philippe weiß natürlich, dass er es trotz allen Dialogs nicht allen recht machen kann. Die öffentliche Debatte wird jetzt losgehen. Wir haben bestimmt einige Gewerkschaften enttäuscht. Noch während Philippe das sagte, erklärten Gewerkschaftsvertreter vor dem Gebäude genau das. Die CFDT ist enttäuscht. Wir haben das auch dem Premier gesagt, hieß es von dem gemäßigten Laurent Berger. Während CGT-Chef Martinez, ein erklärter Gegner der Reform, polterte: Alle unsere Befürchtungen haben sich bestätigt. Ich rufe alle auf, am Aktionstag mit uns auf die Straße zu gehen. Trotz aller erwarteten und angekündigten Proteste, die Regierung plant keineswegs, sich auf dieser Reform auszuruhen. Im Gegenteil. Wir werden hier nicht stehen bleiben. Es wäre falsch, nur das Arbeitsrecht zu reformieren. Es müssen andere Maßnahmen folgen. Als nächstes Projekt will die Regierung die Arbeitskosten senken und für eine bessere Ausbildung der Franzosen sorgen. Denn trotz aller staatlichen Bemühungen für französische Arbeitnehmer gelte ein Satz mehr denn je.
La meilleure protection, c'est la formation.
Der beste Schutz der Arbeitnehmer ist eine gute Ausbildung.
Mit Terroranschlägen überzieht der sogenannte Islamische Staat Europa, wie zuletzt in Barcelona. Doch in ihrem Herrschaftsgebiet, dem sogenannten Kalifat in Irak, verliert die Terrororganisation immer weiter an Boden. Jetzt ist offenbar eine der letzten IS-Bastionen gefallen, die Stadt Tel Afar. Aus Kairo, Jürgen Striak.
In einer Erklärung von Ministerpräsident Haider al-Abadi, die im irakischen Staatsfernsehen verlesen wurde, heißt es, dass die Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates komplett aus dem Gebiet in und um Tel Afar vertrieben wurden. Dank der irakischen Helden, gemeint sind die Soldaten der Armee des Landes, würde nun wieder die Fahne des Irak über Tel Afar wehen. Die Kämpfer des IS hätten unabhängig von ihrem Aufenthaltsort nur zwei Optionen. Sie könnten aufgeben oder sie würden sterben. Mit der Rückeroberung der Stadt verlor der IS eine seiner letzten Bastionen im Irak. Nach Angaben der von den USA geführten Anti-IS-Koalition hat die Terrormiliz inzwischen 90% jenes Territoriums verloren, das sie vor nicht allzu langer Zeit im Irak noch kontrollierte. Den Extremisten verbleiben nur noch wenige Regionen, unter anderem das Gebiet um die Stadt Hawija, ebenfalls im Norden des Irak. Vor den Kämpfen in Tel Afar waren schätzungsweise 40.000 Menschen geflohen.
Offizielle Gedenkfeiern gab es nicht heute in Großbritannien. Aber das Datum 31. August hat sich fest eingebrannt in das kollektive Gedächtnis der Briten. An diesem Tag starb vor 20 Jahren Prinzessin Diana. Auf der Flucht vor Paparazzi war das Auto, in dem sie fuhr, gegen einen Betonpfeiler geprallt. Heute, 20 Jahre danach, berührt der tragische Tod der Königin der Herzen immer noch viele Briten. Und einige von ihnen kamen heute zum Kensington Palace, um, wie Stephanie Pieper berichtet, an Diana zu erinnern.
Seit 3 Uhr in der Nacht sitzt Maria bereits auf ihrem Campingstuhl am Zaun des Kensington-Palastes. Die Hausfrau ist extra mit dem Zug aus Newcastle in Nordengland angereist, vom Bahnhof direkt hierher gekommen, hat Blumen niedergelegt und eine Kerze für Diana angezündet. Maria möchte die Prinzessin nicht vergessen und vermisst sie noch heute.
She was too important to forget. She made such a huge impact on the world. And we'll miss her. We'll really, really miss her.
Die Hausfrau trägt ein weißes T-Shirt, auf das eines der letzten offiziellen Fotos der strahlenden Diana gedruckt ist. Neben Maria sitzt Patrick, der aus Belfast eingeflogen ist. Er war zwar erst 7, als Diana gestorben ist und kann sich kaum an sie erinnern, aber er fühlt sich insbesondere den Prinzen William und Harry verbunden, weil auch Patrick seine eigene Mutter verloren hat, als er erst 13 Jahre alt war.
And then when my mummy died, I really got into it and found a connection with the boys and they're just living, breathing Diana.
Ihren beiden Söhnen, mein Patrick, hat Diana ihr wohltätiges Engagement vererbt. Am Kensington Palast treiben sich heute fast mehr britische und ausländische Journalisten herum als Menschen, die Diana würdigen. Alexandra aus der Nähe von Stuttgart jedoch, die mit ihren beiden Töchtern gerade London besucht, wollte unbedingt zum 20. Todestag an diesen Ort kommen.
Ja, also ich kenne ja Diana noch aus den Medien zu meiner Zeit. Und ja, sie war einfach allgegenwärtig in der Presse. Das war eine tolle Frau. Also man denkt schon oft dran. Also so geht's mir.
Wie würde Diana heute als 56-Jährige aussehen? Hätte sie wieder geheiratet? Und wofür würde sie sich engagieren? Das fragen sich viele, die ihrer gedenken. Mindestens 100 Blumensträuße liegen am Palasttor und Dutzende Fotos sind am Zaun angebracht. Sie zeigen eine lächelnde Diana, allein oder mit ihren Söhnen. Charles scheint nicht zu existieren. Auf den Thronfolger und vor allem auf seine frühere Geliebte und heutige Ehefrau Camilla sind viele Diana-Verehrer bis heute nicht gut zu sprechen.
Oh, don't even mention that woman's name.
Dass Camilla womöglich irgendwann als Königin an Charles Seite auf dem Thron sitzt und nicht Diana, die Königin der Herzen, nein, das geht wirklich nicht, meint Sheila.
No, definitely not. Definitely not.
Aus London berichtete Stephanie Pieper. Integrationsfeindlich, kaltherzig, menschenrechtlich unhaltbar. So kritisieren Organisationen wie Pro Asyl und Politiker von Grünen und Linken den jüngsten Vorstoß von Thomas de Maizière. Der Innenminister möchte für bestimmte Flüchtlingsgruppen den Familiennachzug weiter verhindern. Eine schon jetzt geltende Sperre für den Nachzug soll über März 2018 hinaus verlängert werden. Christoph Prössel über Flüchtlinge mit unterschiedlichem Schutz.
Derzeit gelten unterschiedliche Regeln, wenn Flüchtlinge ihre Familie nach Deutschland nachholen wollen. Wer Asyl erhält im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, der darf seine Familie, also Lebenspartner und Kinder, nachholen. Das gilt jedoch nicht für subsidiär Schutzbedürftige. So bezeichnet das Asylrecht Personen, die eben nicht als Flüchtlinge anerkannt werden, die aber nicht abgeschoben werden können, weil beispielsweise in ihrem Land Krieg herrscht. Diese Personen dürfen derzeit ihre Familien nicht nachholen, weil die Bundesregierung den Familiennachzug für diese Gruppe ausgesetzt hat bis März 2018. Bundesinnenminister de Maizière hat sich jetzt dafür ausgesprochen, den Familiennachzug auch für die Zeit danach auszusetzen. Ich wäre dafür, sagte der CDU-Politiker in einem Interview mit der Heilbronner Stimme. Bundeskanzlerin Merkel legt sich derzeit nicht fest.
Ich werde mir dann Anfang nächsten Jahres anschauen, muss ja immer hinzufügen, damit es nicht als Arroganz ausgelegt wird, dass wir jetzt eine Wahl haben. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich mir das Anfang nächsten Jahres anschauen,
sagte Merkel in dieser Woche. Die Bild-Zeitung hatte berichtet, dass bis 2018 alleine 390.000 Syrer berechtigt wären, ihre Familien nachzuholen. De Maizière bestätigte die Zahlen im Interview mit der Heilbronner Stimme nicht und sagte lediglich, dass die Zahlen gewaltig sind, ist so. Sein Ministerium schätzt, dass für jeden Flüchtling in Deutschland eine Person durch den Familiennachzug kommen könnte. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge teilte auf Anfrage mit, dass es von vielen Faktoren abhinge, ob Flüchtlinge Anträge auf Familiennachzug stellen würden. Offen sei, wie viele Familienmitglieder bereits hier seien, wie die Lage der Menschen in Syrien sei und wie die Perspektive hier eingeschätzt werde. Vorhersagen wären rein spekulativ und damit unseriös, heißt es in einer schriftlichen Antwort. 2016 hat das Auswärtige Amt über 103.000 Visa zur Familienzusammenführung erteilt. Im ersten Halbjahr 2017 waren es über 60.000. Die Opposition kritisiert die Äußerungen des Bundesinnenministers. Die Parteichefin der Grünen, Simone Peter, sagte, de Maizière betreibe eine kaltherzige Flüchtlingspolitik nach Gutsherrenart. Die CDU beweise einmal mehr, dass das C im Namen reine Makulatur sei. Linken-Chefin Katja Kipping sagte, die Aussetzung sei menschenrechtlich unhaltbar. De Maizière fische im trüben Teich der AfD. Familienzusammenführung sei für Integration und Teilhabe unablässig.
Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern hatte heute einen prominenten Austritt zu vermelden. Holger Arpe, AfD-Fraktionsvize im Schweriner Landtag, verlässt die Partei und die Fraktion. Der Politiker, der dem rechtsnationalen Flügel zugerechnet wird, zog offenbar die Notbremse. Der NDR hat Informationen über rassistische und gewaltverherrlichende Chats des AfD-Politikers Kersten Mügge berichtet.
Ausgedruckt umfassen die Chatprotokolle rund 12.000 Seiten. Es sind die Kopien von Holger Arpes Facebook-Nachrichten aus den Jahren 2011 bis 2017 und sie dokumentieren politisch brisante Kontakte für den bisherigen AfD-Politiker. So hatten Arpe und andere Mitglieder der Partei 2015 mit dem Rostocker Anwalt sympathisiert, der Anfang der Woche unter Terrorverdacht geriet, da er Waffen gehortet und Angriffe auf Linke geplant haben soll. Arpe soll sich ausweislich der Chats im Mai 2015 mit ihm zum Grillen getroffen haben. Danach soll er in der Online-Unterhaltung mit Parteifreunden geschrieben haben, Zitat:
Der Typ würde perfekt in unsere Reihen passen. Er hasst die Linken, hat einen gut gefüllten Waffenschrank in der Garage und lebt unter dem Motto, wenn die Linken irgendwann völlig verrückt spielen, bin ich vorbereitet.
Ein anderer Chat-Teilnehmer erklärte offenbar nach Arpes Beschreibung, klinge der heute terrorverdächtige Mann sehr sympathisch. Der Rostocker Rechtsanwalt sagte dem NDR allerdings, er könne sich an ein gemeinsames Grillen mit Arpe nicht erinnern. Die Chatverläufe dokumentieren auch, wie nah die AfD in Mecklenburg-Vorpommern offenbar an die rechtsextreme identitäre Bewegung herangerückt ist. Eigentlich gibt es in der AfD auf Bundesebene einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Arpe chattete den Unterlagen zufolge über Monate hinweg mit einem der führenden Köpfe der identitären Bewegung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Arpe schrieb im Juli 2015 offenbar, Zitat:
Diesen Revoluzzergeist brauchen wir.
Und sein Chatpartner aus der identitären Bewegung bezeichnete er demnach als
absolutes Muss für unsere Partei. Seine Vergangenheit interessiert uns einen Scheißdreck.
Der Chatpartner aus der identitären Bewegung ließ eine Anfrage des NDR dazu unbeantwortet. Auch innerparteiliche Streitigkeiten trug Arpe den Protokollen zufolge per Chat aus und offenbar bediente er sich dabei einer sexualisierten und gewaltverherrlichenden Wortwahl. So soll er über eine ehemalige AfD-Mitstreiterin geschrieben haben:
Ich kämpfe um pränatale Diagnostik, damit sowas rechtzeitig abgetrieben werden kann.
Auch den politischen Gegner diffamiert Arpe den Chats mit Parteifreunden zufolge. Da ist von widerlichen grünen Bolschewisten und rot-grünem Geschmeiß zu lesen. Der NDR hatte Holger Arpe schriftlich zu seinen Äußerungen angefragt. Darauf reagierte er nicht. Seinen Rücktritt gab er in der AfD-nahen Zeitung Junge Freiheit bekannt. Arpe sagte dem Blatt zufolge, er distanziere sich von den ihm unterstellten Aussagen ganz klar.
Der Wolf ist zurück in Deutschland. Seit etwa dem Jahr 2000 breiten sich die Tiere von Osten kommend immer weiter Richtung Westen und Süden aus. Bundesweit gibt es inzwischen etwa 60 Rudel. Längst nicht überall stößt das auf reine Begeisterung. Zum einen reißen die Wölfe immer wieder Schafe, zum anderen gibt es auch Sorgen, dass die Tiere dem Menschen gefährlich werden könnten. Um diesen Sorgen zu begegnen, haben sich zum ersten Mal Naturschützer, Tierfreunde und Schäfer zusammengesetzt und sich auf einen bundesweit gemeinsamen Kurs geeinigt. Aus Berlin, Axel Krämer.
Knut Kutschnick ist nicht unbedingt der natürliche Freund des Wolfes. Der Schäfer aus Brandenburg hält 450 Mutterschafe. Mit denen und ihren Lämmern verdient er sein Geld. Die in Brandenburg lebenden Wölfe dagegen wollen diese Lämmer gerne auffressen. Aber dennoch haben Kutschnick und sein Bundesverband Berufsschäfer sich mit dem Naturschutzbund NABU auf gemeinsame politische Forderungen geeinigt. Denn der Schäfer ist sich mit den Naturschützern einig, Wölfe abschießen, das helfe nicht weiter.
Es befriedigt die Wut in einen. Zu sagen, ja, jetzt soll er totgeschossen werden, weil er auch Schafe frisst. Der Wolf macht als solcher gar nichts falsch, weil er lebt halt so. Und der Schäfer ist dann bloß so sehr traurig, weil er seine Schafe nicht vernünftig schützen konnte, weil das Budget nicht da war. Das Geld war nicht da. Und jetzt ist das miteinander zu finanzieren.
Deshalb sollten die Bundesländer mehr Geld bereitstellen für sichere Zäune und besonders ausgebildete Hunde. Außerdem fordern Schäfer und Naturschützer mehr staatliche Beratung über den Schutz der Herden und unbürokratischere Ausgleichszahlungen, wenn ein Tier getötet wird. Zum Teil gibt es in den Bundesländern schon entsprechende Förderprogramme für die Schäfer. Die aber müssten aufgestockt werden, sagt Olaf Tschimke, Präsident des NABU. Und dass die Förderung in jedem Land anders aussehe, das mache die Sache nicht einfacher.
Also, dass jedes Bundesland meint,
all die Regeln noch mal neu eigenständig erfinden zu müssen, halte ich für relativ überflüssig.
Mehr Geld wäre aus Sicht des NABU vor allem erforderlich, um nicht nur die Anschaffung von Hunden und Zäunen zu fördern, sondern auch die Mehrarbeit auszugleichen, die die Schäfer durch die Schutzmaßnahmen haben. Zäune zu ziehen macht Arbeit. Nicht mit am Tisch saß beim Bündnis von Schäfern und Naturschützern der Bauernverband. Die Forderung nach mehr Schutz für Weidetiere und nach einem Ausgleich für die Mehrarbeit dadurch trägt er zwar mit, aber er will mehr Abschuss von Wölfen. Letztes Mittel im Einzelfall. Diese Formulierung aus dem Papier von Berufsschäfern und NABU geht dem Bauernverband nicht weit genug. Er spricht sich dafür aus, das Wachstum der Wolfspopulation in Deutschland zu begrenzen und Gebiete festzulegen, in die das Raubtier nicht einwandern soll.
Der Wolf macht nichts falsch, berichtet Axel Krämer aus Berlin. Und damit geht auch das Echo des Tages zu Ende. Einen schönen Abend wünscht Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.